Und zwar habe ich mir nochmal Hilfe geholt und ich rechne damit, dass einige von euch folgendes kleines Lied können. Das möchte ich gerne mit euch zumindest bis zu einem Part singen. Ich möchte euch erstmal alle herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst, auch jetzt zu der Predigt. Wir wollen mit einem Lied von Rolf Zukowski anfangen. Und da klingelt es bei einigen schon, haben das vielleicht mal zum Geburtstag gehört. Wie bitte?
Weihnachtsbäckerei.
Nicht Weihnachtsbäckerei.
Ähnlich passend.
Könnt ihr mal ein Vorspiel dazu machen, so wie schön, dass du geboren bist?
Geburtstag,
Heute kann es regnen, stürmen oder schneien. Jonathan.
Sorry.
Nochmal.
Müssen wir uns das Solo anscheinend nochmal anhören? Nein.
Heute kann es regnen, stürmen oder schneien. Denn du strahlst ja selber wie der Sonnenschein. Heute ist dein Geburtstag, darum feiern wir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst.
Stopp. Diesen Refrain, diesen Teil, den singen wir jetzt noch zweimal. Frank, wir denken auch an dich. Mensch, was gibt's Schöneres? Nochmal, wie schön, dass du geboren bist.
1, 2, 3. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst.
Noch einmal, komm, weil es so schön ist.
Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst.
Dankeschön.
Können wir wieder...
Ist großartig, dass ihr so spontan das vorbereitet habt. Ich denke, da werden Kindererinnerungen wach, Träume wach. Bei uns, wir singen das, glaube ich, nicht mehr so, denn es gab einen Zeitpunkt, wo unser Sohn irgendwann gesagt hat, Papa, das stimmt doch gar nicht. Wenn jemand nicht geboren ist, dann kennen wir den doch gar nicht. Wie sollen wir den dann vermissen? Und er merkt ja, da gibt es ein Stück Kindheit verloren. Um das Vermisstwerden geht es heute in der Predigt, um das Vermisstwerden. Was ich als Mensch, das ist so meine These, was ich als Mensch nicht kann, also jemand vermissen, der noch nicht geboren ist, das kann aber Gott. Gott vermisste dich schon, als du noch gar nicht geboren warst. Und das steht in der Bibel, im Psalm 139, da heißt es nämlich, noch ehe du geboren warst, sahen dich Gottes Augen. Noch ehe du geboren warst, sahen dich Gottes Augen. Ich stelle mir das so vor, dass als du dann wirklich geboren wurdest, Gott sich gefreut hat. Er hat auf deine Geburt hingefiebert. Er hat sich mindestens so gefreut, wie sich deine Eltern gefreut haben. Und manchmal ist es ja so, dass die Eltern sich vielleicht nicht freuen. Ich kenne auch solche Menschen. Aber Gott hat sich auf jeden Fall gefreut, als du geboren worden bist. Und U2, die singen das in einem Lied, My first cry was a joyful noise. Dein erster Schrei war ein fröhlicher Lärm in den Ohren Gottes. Wir haben beim letzten Sonntag gehört von Siegfried Pries, das passt so schön zu den 100 Schafen, dass man eine Umfrage gemacht hat, nicht repräsentativ, aber dass von 100 befragten Kindern, ich glaube bis zum Alter von 8 Jahren, hat man sie gefragt, unter anderem, wie sie zu Gott stehen. Und von 100 Kindern waren nur 8 Kinder, die gesagt haben, weiß nicht oder gibt's nicht. 92 haben gesagt, ja, ich glaube an Gott. Ohne besondere Vorprägung, waren aus viel zusammengewürfelt, 100 Kinder, 92 glauben wie selbstverständlich an Gott. Und meine Vorstellung ist, dass Gott bei der Geburt oder bei der Schaffung eines Menschen so einen Abdruck hinterlassen hat auf einem Kind, eine Ahnung, eine Gewissheit, dass es Gott gibt. Manchmal geht das im Verlauf des Erwachsenwerdens verloren. Aber was bleibt, ist die Liebe Gottes zu dir. Und er will von seiner Seite aus diesen Kontakt halten und pflegen. Und wenn du ihn verlierst, er freut sich, wenn du zu ihm zurückkehrst, wie damals bei deiner Geburt. Und das ist das Beispiel, was Olivia uns gerade vorgelesen hat. Ich lese es nochmal in der Kurzform vor, wie Jesus das im Lukas 15 erzählt. Da heißt es, alle Zöllner und Sünder suchten seine Nähe, um ihm zuzuhören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten, der nimmt Sünde an und isst sogar mit ihnen. Jesus aber erzählt ihnen das folgende Gleichnis. Wer von euch, der 100 Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wüste zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es findet, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und geht nach Hause, ruft die Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihm, freut euch mit mir, denn ich habe mein verlorenes Schaf gefunden. Und dann fasst Jesus zusammen und sagt, so wird man sich auch im Himmel mehr freuen über einen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die keine Umkehr brauchen. In der Gesellschaft zur Zeit Jesu in Israel unterschied man sehr klar zwischen Gut und Böse, Schwarz und Weiß, gehört zur Gesellschaft dazu, steht außen. Und da hatte man so ein Wort geprägt für die außen stehen, Zöllner und Sünder. Ich weiß nicht, ob es irgendwie eine Bezeichnung gibt heutzutage, die das ähnlich wiedergibt. Ich habe so gedacht, Immobilienhai und Zuhälter oder sowas. Hofft jetzt keiner, dass sich da auf den... Jedenfalls gab es das so, da war klar, wer so einen Beruf ausübt, wie zum Beispiel Zöllner, der ist halt ein Sünder und kann nicht an dieser Gesellschaft dabei sein. Aber diese Leute kamen zu Jesus und hörten ihn gerne, weil sie bei ihm etwas erlebten, was sie sonst nicht kannten. Sie erlebten Wertschätzung, Annahme und eine, ja, man könnte fast sagen, grundlose Liebe. Die anderen, die auf die herabsahen, die ärgerten sich darüber, so nach dem Motto, unsere Freunde müssen deine Freunde sein und unsere Feinde auch deine Feinde. Und sie wollten, dass Jesus diese Leute auch verachtete. Aber Jesus weigert sich, auch nur irgendeinen Menschen abzuschreiben oder aufzugeben. Jesus macht da nicht mit. Und deswegen erzählt er dieses Gleichnis und sagt, Mensch Leute, das macht jeder Hirte. Wenn er 100 Schafe hat, er verliert eins. Das hat Olivia sehr schön vorgelesen. Der sagte, 99 reicht mir, eine ist doch egal, ein bisschen Verlust hast du immer. Nein. Der sagt, jeder Hirte geht so lange dem Schaf nach, bis er es findet. Und dann, wenn er es gefunden hat, das finde ich klasse, da macht der Hirte nicht eins. Er nimmt sich nicht das Schaf und sagt, sag mal, was hast du dir dabei gedacht, dass du abgehauen bist? Und ich kenne das von zu Hause noch. Warum hast du uns das angetan? Das ist so mein Trauma. Warum hast du uns das angetan? Wie konntest du nur, Jungchen, ne, Dietmar? Mein Bruder ist heute hier. Nichts dergleichen, sagt der Hirte zum Schaf, sondern er macht das anders. Er nimmt sich das Schaf, packt sich das auf die Schultern und dann stelle ich mir vor, dass er quasi tanzend nach Hause geht. Er kommt ins Dorf rein und sagt, Leute, ich habe mein Schaf wiedergefunden, feiert mit mir. Und Jesus zieht dann diesen Schluss und sagt, genau so ist es im Himmel, wenn du von Gott dich finden lässt. Genauso ist Freude im Himmel. Manchmal fragt man sich, was ist eigentlich so im Himmel? Aber hier wissen wir es. Im Himmel ist Freude, wenn du zu Gott zurückkehrst, wenn du dich von ihm finden lässt. Und damit das jeder kapiert, erzählt Jesus an der gleichen Stelle noch zwei weitere Gleichnisse mit dem gleichen Thema. Gott vermisst dich, Gott sucht dich und er freut sich, wenn er dich wiederfindet, wenn du dich wiederfinden lässt. Wie schön, dass du geboren bist. Ich hätte dich sonst sehr vermisst, sagt Gott. Nun fragt man sich vielleicht, wie geht denn das eigentlich, dass Menschen Gott verlieren? Wir hatten gesagt 100 Kinder, nur 8, die nicht wissen oder nicht an Gott glauben. Und man hat den Eindruck im Erwachsenenalter, ist es umgekehrt, dass man von 100 Erwachsenen nur noch 8 Menschen an Gott glauben. Was passiert eigentlich, dass Menschen ihren Glauben an Gott verlieren? Manchmal sind es wirklich schlechte Erfahrungen mit Kirche, mit Gemeinde, mit Christen. Und da gibt es immer wieder auch viel Anlass. Manchmal sind wir es die Eltern, die sanften oder auch härteren Druck aufbauen, Kinder zwingen und dann sagen, lass mich in Ruhe mit deinem frommen Zeug. Manchmal sind es auch eigene Entscheidungen, dass man notwendigerweise, das ist ja für Eltern immer schmerzlich, die Kinder sich von zu Hause abnabeln müssen und dann schmeißen sie manchmal auch eben den Glauben über Bord, ihr Grundvertrauen an Gott. Und es gibt eben einen unheimlich hohen Druck an Interessen, die wachsen. Partnerschaft, Freundschaften, Beruf, Ausbildung, Karriere. Und all das drängt sich mit einer unglaublichen Kraft in den Vordergrund. Und da verliert man manchmal diese kleine Pflanze des Glaubens aus dem Blick. Sie wird erdrückt oder überlagert. Oder manchmal schämen sich, in meinem Studium hatte ich viele Kollegen, die immer ganz stolz darauf waren, dass sie ihren Kinderglauben verloren hatten während des Theologiestudiums. Ich habe das irgendwie nie so ganz verstanden, aber sie schämen sich dafür, weil es manchmal so naiv ist, was sie geglaubt haben. Oder sie kommen in Konflikt mit einem naturwissenschaftlichen Weltbild und denken, das passt nicht mehr. Obwohl viele Naturwissenschaftler über ihre Forschung manchmal Gott finden. Wie ist es in deinem Leben gelaufen? Was ist passiert, dass du möglicherweise deinen Glauben verloren hast an Gott? Kommen wir nochmal zu Gott zurück. Wir haben gesungen, er vermisst dich. Und weil er dich so sehr vermisst, hat er sich auf den Weg gemacht, dich zu suchen, um dich zu finden. Wie hat er das gemacht? Es gibt mehrere Schritte. Das erste hat er vor 2000 Jahren gemacht. Und das ist für mich echt faszinierend, diese Vorstellung, dass Gott gesagt hat, ich werde Mensch in Jesus Christus. Und an mir könnt ihr sehen, an Jesus könnt ihr sehen, wer ich bin. Und dass ich da bin, dass ich Interesse an euch habe, dass ich euch suche. Und das hat seinen Niederschlag im Neuen Testament gefunden. Da kann man nachlesen, wie Jesus, wie einige Stationen in seinem Leben aufgeschrieben worden ist, was er gemacht hat und was er gesagt hat. Und das finde ich beeindruckend. Nach wie vor kann es nach 2000 Jahren immer noch lesen. Ein Wunder, Gott kommt zu uns. Das zweite Wunder, was Gott gemacht hat, ist seine Gemeinde. Das sind wir hier. Gemeinde gibt es seit 2000 Jahren immer noch, mal mit wechselndem Attraktivität, Erkennbarkeit, aber sie gibt es. Und Jesus sagt, dort, wo Leute unter meinem Label, unter meinem Namen zusammenkommen, da bin ich zu finden, da bin ich gegenwärtig. Ich sage, meine Gemeinde, das bin ich, da kann man mich finden. Gott hat diese Gemeinde in dieses Viertel geschickt, um dich zu finden. Es gibt andere Wege, die Gott wählt, um dich zu finden. Manchmal durch Gefühle. Manchmal berichten mir Menschen, dass sie zum Beispiel in so einen Gottesdienstsaal kommen und etwas empfinden, was sie so nicht kennen und sagen, ich kann es nicht einordnen. Es ist ein Weg Gottes, zu deinem Herzen zu finden. Manchmal begegnest du Menschen, an denen du etwas von Jesus erkennst. Das ist ein Weg, wie Jesus dich sucht. Manchmal geht es über Gedanken, über dein Gewissen. Und manchmal erscheint Jesus Menschen in Träumen. Dass Jesus Menschen im Traum begegnet und mit ihnen spricht und sie ins Fragen kommen und dann in die Suche kommen. Manchmal begegnet Gott auch Menschen durch Katastrophen und Schicksalsschläge. Dass wenn Normalität zerbricht, an Dingen, die wir so nicht gewünscht haben, nicht geplant haben, manchmal unter großen Schmerzen. Wenn man so die Frage stellt, was soll das Ganze eigentlich, dass Menschen in dieser Krise Begegnung mit Gott haben. Jemand hat mir mal erzählt, wenn ich nicht in diese Krise gekommen wäre, ich hätte Gott nicht gefunden. Und ich bin aus der Rückschau sogar dankbar dafür. Es war ein schlimmer Weg, aber ich bin dankbar, dass ich Gott gefunden habe. Nichts Besseres konnte mir in meinem Leben passieren. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt von Wegen, die Gott einschlägt, dich aufzusuchen. Wenn du nun sowas spürst, sei es ein Gefühl, ein Traum, was auch immer, wie ist deine Antwort auf Gottes Suche? In der Bibel wird eine Antwort vorgeschlagen, es gibt viele Antworten, aber eine Antwort vorgeschlagen, die vier Teile haben und ich finde die sehr griffig. Petrus erzählt Menschen mal an einer Stelle, warum Gott in Jesus Mensch geworden ist. Und es trifft sie im Herzen und sie fragen ihn, was sollen wir tun? Und er gibt ihnen vier Dinge mit. Das erste sagt er, denk um, fang an mit Gott zu denken, erkläre ihm deinen Willen, dass du mit ihm gemeinsam auf den Weg gehen willst. Ein einfaches Gebet, Gott, ich will dein Kind sein, ich will zurück zu dir kommen und dir glauben. Das ist so eine erste Antwort. Die zweite Antwort, die Petrus gibt, ist da, lass dich taufen. Da werde ich später mal ein bisschen ausführlicher was zu sagen. Taufen heißt, hier zum Beispiel im Wasser untergetaucht zu werden. Das ist ein äußeres Zeichen, aber es zeigt etwas von dem, was im Herzen passiert und was Gott dir dadurch schenkt. Lass dich taufen, das hat Jesus angeordnet. Das dritte, was Petrus sagt, ist, lass dir deine Sünden vergeben. Sünde, heieiei, schlechtes Thema vielleicht. Ist das nicht abgehakt, gibt es das überhaupt noch? Sag mal, so ein Zugang für mich ist, dass wir in unserem Leben Dinge tun, von denen wir wünschen, dass wir sie nicht getan hätten. Und manchmal haben wir sie in unserem Rucksack und schleppen sie ein mit uns rum. Und es zieht uns nach hinten und lässt uns im Leben nicht vorankommen. Aber diesen Rucksack können wir bei Jesus ablegen, für immer, und ihn bitten, uns zu vergeben. Vergib mir, Jesus. Und dann sind wir die Dinger los, ein für alle Mal. Und das vierte, was Petrus sagt, ist, empfang den Heiligen Geist. Gott ist auch Geist und das Faszinierende ist, dass er nicht nur in seiner Gemeinde ist, sondern in dich hineinkommt und in dir leben will. Werde ich auch später nochmal ausführlich zu sprechen. Das sind die vier Dinge. Fang an neu zu denken, lass dich taufen, lass deine Sünden vergeben, empfang den Heiligen Geist. Wenn du so antwortest auf die Suche Gottes, ist Freude im Himmel, wie Jesus das beschreibt. Um in dem Bild zu bleiben, dann nimmt dieser Hirte dich in seine Arme und lässt dich nie wieder los. Deswegen ist Jesus Mensch geworden, damit du das erfährst und deswegen bist du heute hier. Damit du es wenigstens einmal in deinem Leben gehört hast und nicht sagen musst am Ende, ich habe mir nie jemand gesagt, heute hast du es gehört. Wie schön, dass du geboren bist. Gott hätte dich sonst sehr vermisst. So will ich enden mit der Frage, ob du dich finden lassen willst. Ich habe sie erst angeboten und wenn du das machen willst, dann wird für dich ein neuer Lebensabschnitt beginnen. Es wird nicht unbedingt alles besser, es wird manchmal sogar komplizierter. Aber die Freude, Gott kennenzulernen und immer mehr Lust zu bekommen, ihn noch mehr kennenzulernen, das kann ich dir garantieren, das wird passieren. Ich werde jetzt enden mit der Predigt und wir werden Stille halten und dann hast du die Chance, dieses kleine Gebet als erste Antwort zu sprechen. Gott, ich will dein Kind sein, ich will zu dir kommen und dir glauben. Das ist eine Möglichkeit, man kann viele andere Möglichkeiten auch noch das zu sprechen. Aber dazu gebe ich jetzt die Möglichkeit, wir haben einige Augenblicke Stille und dann werdet ihr uns ein bisschen noch Lieder bringen. Ich werde die Stille mit einem Gebet schließen. Lieber Vater, ich danke dir, dass du jeden von uns kennst, schon vor der Geburt. Und dass du dich freust über jeden, der heute hier ist. Und dass du dich noch mehr freust, wenn wir uns von dir finden lassen. Bitte, dass du die Gebete, die gesprochen worden sind, bin sicher, du hörst sie und wirst antworten und wirst einziehen, so wie du es versprochen hast, durch deinen Geist in das Herz eines jeden, der dich sucht. Und du wirst dich von ihm finden lassen. Ich danke dir dafür. Amen.